Triple Double.
Der NBA Talk.
Auf meinsportpodcast.de.
Ja, die NBA-Saison. Wir sind mitten im Gange sozusagen. Es ist der 11. März und wir sind heute in einer kleinen Sonderausgabe, einem kleinen Special-Podcast sozusagen für euch da. Eine Art Mid-Season-Analyse hier mit Daniel Seiler und Patrick Rebin. Ihr kennt uns normalerweise bei meinsportpodcast.de vom Sportplatz. Dort bringen wir euch nicht zeitgleich, sondern zeitversetzt immer an unterschiedlichen Tagen die aktuellen Spiele der NBA-Nacht so ein bisschen näher, aber jetzt, wie gesagt, hier zu diesem Mid-Season-Podcast mal zusammen am Mikrofon aktiv, deswegen grüße ich dich, Dani.
Hallo, Patrick.
Ja, und ich habe schon gesagt, 11. März, wir sind mitten in der Saison und es ist spannend bisher, oder?
Auf jeden Fall, die Saison ist in vollem Gange. Natürlich jetzt so kurz vor dem Ende der Regular Season stellt sich natürlich die Frage, wer rutscht noch in die Playoffs, wer rutscht vielleicht noch raus, wie positionieren sich die einzelnen Teams? Es gibt ja schon ein paar Teams, die den Playoffs-Seed festgemacht hat. Darauf gehen wir auf jeden Fall noch genauer ein. Aber wie ich finde, natürlich viel, viel spannender ist, wer rutscht da noch rein? Vor allem im Westen ist natürlich die Frage auf Platz 8 noch sehr, sehr heiß. Dann geht es natürlich auch drum, kurz vor Ende der Regular Season, was ist da denn spannender als natürlich die Award-Show? Darauf gehen wir natürlich ein bisschen ein. Wer sind denn unsere Stars der bisherigen Saison?
Dani, ich weiß nicht. Also irgendwie spinnt, glaube ich, mein Kalender gerade. Mein Kalender zeigt mir nämlich den 2. Mai an. Aber wir sind doch, warte mal. Ich schaue jetzt gerade noch mal hier bei den aktuellen Spielen in der NBA. Da sind wir, ja. Ja, genau, hier live. 11. März. Kann das, spinnt mein Kalender oder woran liegt das?
Also ich bin auch gerade schon fleißig am F5 drücken. Der Kalender bleibt irgendwie gleich und irgendwie passiert da nichts. Ich weiß auch nicht. Hast du irgendwie ein neues Ergebnis reinbekommen heute Morgen?
Nee, wie gesagt, seit dem 11. März. Also das sind so die letzten Ergebnisse, die ich bekommen habe. Hier 11. März, 2 Spiele verschoben. Und danach rührt sich irgendwie auch nicht mehr so viel bei mir hier. Komisch.
Okay, komisch. Hab mich schon gewundert, warum die NBA-App heute Highlights gezeigt hat von Manu Ginobili gegen die Golden State Warriors. Ich dachte schon, der Argentinier hat wieder Bock und will die San Antonio Spurs wieder ins Rennen reinbringen, aber scheinbar haben wir tatsächlich seit dem 11. März keine Spiele mehr gesehen.
Wow, ja, dann würde ich aber mal sagen, wir bleiben beim 11. März einfach mal stehen und machen weiter, wie wenn heute der 11. März wäre, oder?
Unbedingt.
Alles klar. Ja, seit dem 11. März ist Status quo in der NBA. Man weiß wegen des Coronavirus nicht ganz genau, ob und wie die Liga vielleicht doch nochmal weitergeht, aber wir haben uns eben gedacht, wir bringen euch heute als kleinen Mid-Season-Podcast, weil ist ja jetzt auch schon wieder fast 2 Monate her, dass da gespielt wurde, mal so ein bisschen einen kleinen Rückblick, was bisher denn in der NBA geschehen ist, so ganz in guter alter, weiß ich nicht, hier random Streaming-Anbieter einfügen Manier, was bisher geschah.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja, was bisher geschah. Wir haben eine, wie ich finde, durchaus interessante und spannende Saison gesehen. Ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, Stand 11. März, 53 Spiele gespielt, zumindest bei den Milwaukee. My bad. Natürlich nicht 53 Spiele gespielt. Sind schon ein bisschen mehr als 53 Spiele gespielt. Aber wir sind langsam am Ende der Saison oder wir gehen langsam Richtung Ende der Saison. Und die Milwaukee Bucks bisher das überzeugendste Team eigentlich, oder?
Ja, das lässt sich auf jeden Fall so sagen. So roundabout sind es noch ungefähr 20 Spiele pro Team. Die Milwaukee Bucks stehen jetzt zum Beispiel bei 65, haben also noch ein bisschen weniger. Die natürlich alles überragen in dieser Saison mit einem unfassbar starken Giannis Antetokounmpo, mit einem super Second Court und in zum Beispiel Chris Middleton, Eric Bledsoe und natürlich auch Brook Lopez. Laufen der Liga einfach davon, waren dann letztendlich auch das erste Team, das den Playoff-Spot wirklich festgemacht hat. Wenn man nach 65 Spielen 53 Siege auf dem Konto hat, da lässt sich eigentlich gar nicht drüber streiten. Ansonsten noch im Osten haben wir insgesamt schon 3 Teams, die den Playoff-Spot festgemacht haben. Nach den Milwaukee Bucks war es der Meister, nämlich die Toronto Raptors, die auch für die Postseason planen könnte. Und dann, das wird dich natürlich ganz arg freuen, kurz vor der Corona-Krise waren es dann noch die Boston Celtics, die aber ganz klar gesagt haben, wir spielen dieses Jahr Playoffs und führen diese, ich sag jetzt einfach mal, Überraschungssaison dann doch noch ein bisschen fort. Und da will ich auch gleich dich fragen, du als glühender Boston-Fan, siehst du das jetzt als Überraschungssaison nach dem Sommer?
Jein. Also ich muss sagen, ich komme persönlich jetzt auch mit Kemba Walker besser klar als mit Kyrie Irving, weil ich meine, Kyrie Irving war ein durchaus schwieriger Charakter. Ja, er mag ein sehr, sehr guter Spieler sein, allerdings hat natürlich auch gewisse Verletzungsproblematik. Das bekommen jetzt die Brooklyn Nets momentan so ein bisschen zu spüren. Allerdings war es dann natürlich auch diese Geschichte mit diesen Locker-Room-Problemen, die ja wirklich zumindest laut Marcus Smart dann angefangen hatten, als Kyrie Irving eben dazu kam, beziehungsweise dann ein bisschen zeitversetzt, natürlich nicht gleich am ersten Tag, aber eben mit Kyrie Irving kamen diese Locker-Room-Probleme. Und wenn du dir halt das Team anschaust, dann ist das ja eigentlich soweit mal ganz gut. Ja, du hast eben mit Jason Tatum einen sehr, sehr guten jungen Spieler, der da wirklich vorne wegläuft, das Team auch anführen kann. Dann hast du jetzt eben mit Kemba Walker den Veteran-Spieler, der das Team so ein bisschen anleitet, der eben dann auch mal für, ich sag jetzt mal, die spielentscheidenden Szenen zuständig sein kann als erfahrenerer Spieler. Du hast Spieler wie Jaylen Brown und eben der gerade eben schon erwähnte Marcus Smart, der sich ja auch immer wieder beweist. Ich muss sogar sagen, dass sich Enes Kanter relativ gut macht. Wurde ja im Vornherein von sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr stark verschrien, warum sich die Boston Celtics denn Enes Kanter holen. Der Typ kann ja nichts. Aber ich muss sagen, das sehe ich tatsächlich anders. Ich habe das auch vor der Saison schon anders gesehen, als sie Enes Kanter verpflichtet haben, weil er ja auch letzte Saison schon bei den Portland Trailblazers gezeigt hat, was er eben kann, gerade auch dann in den Playoffs, wo es dann drauf ankam, hat er wirklich gute Spiele gemacht. Und dementsprechend ist das, wo die Boston Celtics jetzt momentan stehen, der dritte Platz im Osten und als viertes Team oder eins von vier Teams die Playoff-Contention sicher zu haben, eigentlich auch der Platz, wo sie zumindest vom Talent im Kader her stehen sollten, meiner Meinung nach. Aber ich würde tatsächlich auch ganz gern mit dir über die Toronto Raptors reden, denn bei denen war das wirklich alles andere als safe, dass sie jetzt gerade auch zu diesem Zeitpunkt schon da stehen, wo sie stehen. Ja, bei 46 Siegen, 18 Niederlagen nur, also auch nur sehr, sehr knapp hinter den Milwaukee Bucks, 6 Niederlagen mehr und 7 Siege nur weniger als Milwaukee. Hättest du damit gerechnet, dass Toronto da stehen wird am Ende?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe Toronto in den Playoffs gesehen, auf jeden Fall, aber eher so an Position 5 oder 6, also da, wo jetzt die Philadelphia 76ers stehen. Eigentlich so eine ähnliche Saison habe ich von Toronto erwartet, denn natürlich, man sieht ganz klar die Abgangsseite nach der Championship. Kawhi Leonard und Danny Green, also zwei Starting-Five-Player der letzten Saison, haben das Team einfach verlassen und wurden einfach nicht adäquat ersetzt. Also auf der Zugangsseite stand da dann zum Beispiel ein Rondale Hollis Jefferson, was ja in keinem Vergleich zu Kawhi Leonard steht, und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass die Toronto Raptors wirklich so stark spielen. Man muss ehrlich sagen, der Osten ist einfach nicht stark genug, dass Toronto komplett aus den Playoff-Rängen fällt im Vorhinein. Aber dann, als ich die Mannschaft habe spielen sehen, ein Kyle Lowry, der noch genauso Lust hat wie letztes Jahr, einfach Titel zu gewinnen, einfach das Team anzuführen, hat ja auch vor der Saison nochmal seinen Vertrag um ein Jahr zu verlängern, einfach um zu zeigen, ich bin hier nicht für einen Rebuild da, ich will hier nicht nach der Championship alles wegschmeißen, dann schauen wir mal, sondern hat sofort wieder das Team übernommen, ein Pascal Siakam, der einfach nochmal besser geworden ist, als er das im letzten Jahr schon war, und das war eben dieser Step, den der Kameruner machen musste. Er füllt quasi die Rolle von Kawhi Leonard super aus. Ansonsten noch Marc Gasol, der genau weiß, was zu tun ist. Also Toronto ist einfach eine intakte Mannschaft. Und wenn man die Saison verfolgt hat, fragt man sich, warum hatte man überhaupt Zweifel an dieser Franchise, überhaupt an diesem Team? Und dann natürlich noch für mich der größte Faktor bei den Raptors ist natürlich Coach Nick Nurse. Man darf nicht vergessen, der Mann coacht sein zweites Jahr ein NBA-Team, wurde im ersten Jahr Meister und schafft diese Leistung in seinem zweiten Jahr. Ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut, hat sehr viel Stärke bewiesen. Ich erinnere da auf jeden Fall an das Spiel gegen die Dallas Mavericks, wo er einfach anfängt, okay, wir liegen mit 30 hinten, ich packe jetzt mal die Ganzfeldpresse aus, vielleicht kommen wir so zum Sieg, und die Kanadier kamen so zum Sieg. Deswegen sehr großer Respekt auch an Coach Nick Nurse und vor allem an die Toronto Raptors. Für mich tatsächlich, das kann ich so jetzt schon sagen, so eine Wohlfühl-Story der Saison.
Absolut, muss ich dir absolut recht geben, Nick Nurse. Was er auch aus dem Team gemacht hat, eben hat sich, wie du schon gesagt hast, durch diese Abgänge Danny Green und Kawhi Leonard nicht runterziehen lassen, ja, sondern hat im Grunde genommen halt da weitergemacht, hat auf die Spieler vertraut, die schon letzte Saison heiß gelaufen sind. Du hast natürlich auch besonders Pascal Siakam erwähnt. Einer der Spieler, die eigentlich momentan so ein bisschen am meisten Bock machen, zuzugucken, finde ich. Wobei ich tatsächlich bei den Toronto Raptors auch Fred VanVleet zum Beispiel noch unbedingt hervorheben möchte, denn das ist auch so ein Spieler, der noch eine gute Zukunft in der NBA vor sich haben kann, wenn er das, was er jetzt auf den Platz bringt, so weiterführt, beziehungsweise natürlich dann auch noch dementsprechend weiter verbessert. Gefällt mir aber auf jeden Fall jetzt schon mal sehr, sehr gut. Und du musst ja auch immer noch bedenken, dass die Toronto Raptors jetzt auch während der Saison stark mit Verletzungsproblematiken zu kämpfen hatten und dementsprechend, läuft das eigentlich ganz gut bei Toronto. Das Überraschungsteam oder das richtige Überraschungsteam bei mir ist tatsächlich da oben, sind die Miami Heat. Die sind momentan auf Platz 4, 41 Siege, 24 Niederlagen für Miami und das hat wirklich eigentlich niemand so kommen sehen, oder?
Es ist halt so eine Frage, also auch da muss man wieder zurückgehen auf den Sommer. Miami hat es seit langer Zeit endlich mal wieder geschafft, einen großen Free Agent nach South Beach zu holen, nämlich Jimmy Butler. Und Jimmy Butler hat irgendwie mit seiner Ankunft eine ganz andere Mentalität nach Miami gebracht. Und auch da war es quasi so, nach den ersten paar Spielen war klar, natürlich gehen die in die Playoffs. So wie Miami gespielt hat, mit diesem Selbstbewusstsein, wie Miami gespielt hat, war es einfach schön, wieder eine Gewinner-Franchise, wie sie Miami ja eigentlich jetzt ungefähr so seit Mitte der 2000er war, kommt einfach endlich wieder groß raus. Und mit einem Anführer Jimmy Butler, der eine super Saison spielt, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, die beiden Rookies, Kendrick Nunn und Tyler Hero, wie man ihn auch ausspricht, die beide eine super Rolle spielen. Und jetzt hat Miami quasi volle Kraft voraus mit den Trades für Andre Iguodala, für Jay Crowder und Solomon Hill. Haben da quasi auch einfach gesagt, wir wollen dieses Jahr wirklich um was spielen, wir wollen dieses Jahr auch angreifen. Wirklich erwartet habe ich, wie du es gesagt hast, nicht unbedingt, dass sie auf Platz 4 stehen. Auch da habe ich gesagt, okay, in die Playoffs geht's, aber nicht mit diesem Seeding. Aber Miami spielt tollen Basketball und es macht auch Spaß. Und auch da muss man einfach wieder den Credit für Eric Spoelstra geben, der auch als Coach einfach einen Riesenjob leistet.
Absolut, wobei ich halt auch wirklich sagen muss, dass einer der Faktoren, weswegen ich so schwarz gesehen habe bei Miami, durchaus Jimmy Butler ist, weil er hat halt einfach nicht funktioniert in den letzten Jahren. Ja, er hat nicht funktioniert bei den Philadelphia 76ers, wie er vielleicht sollte. Ja, er hat nicht funktioniert, also überhaupt gar nicht funktioniert bei den Minnesota Timberwolves. Das gab ja nur böses Blut dann am Ende, wo sich dann dieses Team noch irgendwie halb geprügelt hätte da beim Training, weil halt eben die Spieler bei den Timberwolves wo es nicht mit seiner Arbeitseinstellung klargekommen sind. So. Deswegen wusste ich oder habe ich mir gedacht von Anfang an so ein bisschen, es ist ein Experiment von den Miami Heat, Jimmy Butler zu holen, aber es kann halt eben auch krachend schief laufen. So. Und dann wäre es wirklich schief gelaufen, weil dann hättest du halt eben genau diesen Spieler oder genau diesen Spielstil, den Jimmy Butler halt auch mitbringt, hättest du halt nicht gehabt und der hätte dir eklatant gefehlt und dann wären wahrscheinlich eher alle anderen Teams eins aufgerutscht und die Miami Heat in meinen Augen vielleicht ja, gerade noch auf der 8 gelandet, weil danach, wie du schon auch gesagt hast, kommt ja wirklich nicht mehr viel. Ich würde sagen, wir schauen uns doch einfach mal den Westen an, oder? Wir haben jetzt die ersten 4 Teams im Osten mal so ein bisschen durchgesprochen. Gehen wir mal rüber in den Westen. Da sehen wir ganz am Anfang die Los Angeles Lakers. Ja, 49 Siege, 14 Niederlagen. Ein bisschen schlechter als die Milwaukee Bucks, aber jetzt auch nicht allzu doll schlechter. Und sie dominieren den Westen eigentlich in dieser Saison, oder?
Das tun sie auf alle Fälle. Und das, nachdem man am Anfang schon überragend reingekommen ist, man hat ja erwartet, dass die Mannschaft, die ja doch sehr neu zusammengestellt ist, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten braucht, man nicht so genau weiß, wie kommt LeBron mit Coach Frank Vogel klar. Aber es hat von Anfang an gut funktioniert. Die Lakers spielen eine wunderbare Defense. Halten so ihre Gegner einfach bei wenig Punkten, sodass LeBron und Anthony Davis vorne einfach nur dominieren können. Natürlich die Verpflichtung von Anthony Davis, wie kommt der rein? Und es hat genauso funktioniert, wie sich die Lakers vorgestellt haben. Erzielt knapp 27 Punkte pro Spiel, 10 Rebounds, ist quasi fast bei einem Double-Double im Schnitt. Und dieser One-Two-Punch mit LeBron James und Anthony Davis funktioniert einfach bei den Lakers. Also endlich wieder Winning Basketball in LA, nachdem es ja so lange nicht geklappt hat. 7 Jahre waren es an der Zahl, die Lakers nicht mehr in den Playoffs verbracht haben. Dann natürlich, die Saison war durchaus solide, aber am letzten Wochenende, an dem ja nochmal gespielt wurde, haben ja die Lakers nochmal richtige Statement-Siege rausgehauen. Nämlich, ich meine, am Freitag war es gegen die LA Clippers, gegen die gewonnen wurde, und dann am Sonntag drauf wurden die Milwaukee Bucks vom Platz gefegt. 2 wirklich souveräne Siege der Lakers, die dann auch letztendlich in die Playoffs buxiert haben. Also der Spot ist auch safe, und leider kam es eben nicht noch zum vierten Mal zum Duell gegen die LA Clippers, denn auch die, und da finden wir gleich den Switch auf den zweiten Platz, spielen natürlich eine sehr, sehr gute Saison mit ihrem Star-Duo Paul George und Kawhi Leonard. Noch nicht so überzeugend wie die Lakers. Was denkst du, woran könnte das liegen? Ist es Kawhis Load-Management? Sind die noch nicht eingespielt?
Also ganz kurz, 112 zu 103 und 113 zu 103 war es. 113 zu 103 gegen die Milwaukee Bucks, 112 zu 3 gegen die LA Clippers. Und ja, du hast mich gerade eben gefragt, woran es bei den Clippers liegt. Und ich meine, man fragt sich ja immer, woran hat es hier Lehe, ne? und dementsprechend ist das tatsächlich auch gar nicht mal so leicht zu beantworten, weil die Clippers ja an sich auf dem Papier ein wirklich extrem geiles Team am Start haben. Ja, wenn du das mal so anguckst, die haben sich Paul George geholt, die haben sich Kawhi Leonard geholt, die haben immer noch ihre wichtigen Spieler behalten. Du hast noch deinen, quasi dein Dauerabo auf den Sixth Man of the Year mit Lou Williams. Du hast Montrezl Harrell, der mir übrigens in dieser Saison auch sehr, sehr gut gefällt. Deswegen tatsächlich glaube ich, dass die Clippers einfach noch nicht das, was sie theoretisch könnten, voll ausgeschöpft haben. Und deswegen sehe ich tatsächlich auch die Clippers momentan als Nummer 1 Verfolger von den LA Lakers. Nicht nur was die Tabelle angeht, sondern eben auch was das Können angeht, was das Team angeht. Und ich glaube, das könnte dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen spannender werden, wenn wir denn vielleicht dieses Jahr nochmal Basketball sehen und die Saison nicht einfach beendet wird nach diesem 11. März sozusagen. Dann haben wir die Denver Nuggets als nächstes auf Platz 3. 43 Siege, 22 Niederlagen, also sehr, sehr knapp nur hinter den Clippers. Die haben sich da ja auch jetzt die letzten Wochen der Saison so ein bisschen so einen kleinen Zweikampf geleistet. Mal waren die Clippers auf Platz 2, dann waren die Denver Nuggets wieder auf Platz 2. Einmal kann ich mich noch erinnern, sind die Denver Nuggets sogar noch vor kurzem relativ nah an die LA Lakers rangekommen, bevor die dann wieder weggezogen sind. Da waren es dann, glaube ich, nur irgendwie 3-4 Spiele Unterschied oder so zwischen den beiden. Die Denver Nuggets, ja, auch spannend, aber nicht wirklich arg viel anders als letzte Saison, oder?
Ja, da kann ich dir zustimmen. Die Denver Nuggets ist eigentlich genau so, wie man sie tatsächlich erwartet hat. Eine sehr, sehr gute Regular Season, weil es eben auch, wie die Clippers, ein Team gespickt mit Talent ist. Natürlich angeführt von einem Nikola Jokic, der überhaupt nicht in die Saison gekommen ist, mit 20 Pfund zu viel, komplett aus der Form, wahrscheinlich noch müde von der WM, aber mittlerweile spielt Jokic tatsächlich in der MVP-Form, indem man ihn am Anfang der Saison schon erwartet hat, und deswegen trägt er eben auch das Team, und Denver eben auch ausgestattet einfach mit einer tollen Teamchemie, mit Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton, die einfach alle gut in dieses Team, in dieses Gefüge Denver passen, die genau wissen, wie sie mit Nikola Jokic zusammenspielen, und deswegen funktioniert es bei Denver ja auch letztes Jahr ja schon auf Rang 2 die Regular Season beendet. Aber eben, das ist bei den Nuggets die Frage, wie kommt man in die Playoffs rein? Natürlich sollte es noch Playoffs geben, wir wissen es nicht. Aber traut man dem Team wirklich was zu? Ist Nikola Jokic schon der Superstar, der ein ganzes Team durch die Playoffs tragen kann? Schauen wir auf die letzte Saison, da hat es 7 Spiele gegen die San Antonio Spurs gebraucht, in denen Jokic, ich glaube, einmal sogar über 50 Minuten gespielt hat in einem Overtime-Win, was ja einfach nur krass ist. Kommt Denver über diese Hürde quasi hinweg, wie sie die eben im letzten Jahr hatten? Eben auch dann in der zweiten Runde flog man dann ja gegen die Trail Blazers raus. Deswegen gibt es da ja immer noch so Zweifel an den Nuggets, und ich finde, die Leistung, die sie aufs Parkett bringen, wird da gar nicht so richtig wertgeschätzt. Das ist so ein bisschen heimlich, still und leise stehen die Nuggets auf Rang 3 und sind ein absolutes Top-Team, denn ich denke, fragt man mal den normalen NBA-Fan, dann wird Denver einfach nicht als Top-Team angesehen. Spielen natürlich guten Basketball über Nikola Jokic, aber da ist eben die Frage, wie kommen sie voran? Und Ähnliches sehe ich dann eben auch bei den Utah Jazz, die auf Platz 4 stehen mit 41 Siegen und 43 Niederlagen. Also man merkt, alles recht eng im Westen im Vergleich zum Osten. Im Osten ist es eigentlich alles schon ganz klar. Im Westen könnten sich die Platzierungen da echt noch ändern. Bei den Utah Jazz, ich werde nicht schlau aus den Utah Jazz, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt natürlich auch der Streit zwischen Rudy Gobert und Donovan Mitchell, der wahrscheinlich das Teamgefüge, was in diesem Jahr einfach nicht funktioniert, nicht verbessern wird. Aber auch bei den Utah Jazz muss ich sagen, sie spielen guten Basketball, wenn sie denn zusammenpassen. Diese Saison hat es eben noch nicht so oft funktioniert und da wäre deutlich mehr drin als ein vierter Platz bei dem Kader, sage ich.
Ja, absolut. Ich meine, muss hier den Kader ja nur mal angucken. Ja, Mike Conley, Bojan Bogdanovic, dann eben natürlich Rudy Gobert, du hast schon gesagt, der ist quasi das Gegenstück zu den LA Clippers, beziehungsweise zu Lou Williams. Ja, Rudy Gobert hat so ein bisschen sein Abo auf den Defensive Player of the Year, genauso wie Lou Williams sein Abo auf den Sixth Man of the Year. Hat dann natürlich auch Joe Ingles, der ja die Saison auch durchaus wirklich gute Spiele gezeigt hat, Donovan Mitchell und so weiter und so fort. Also auch ein wirklich sehr, sehr interessantes Team. Und ich gebe dir da absolut recht, man wird nicht so ganz schlau aus ihnen. Aber sie sind auf jeden Fall meiner Meinung nach auch verdient dort, wo sie jetzt stehen. Zumindest wenn man vom reinen Team her geht, wenn man guckt, wer ist dort bei diesen Jungs mit am Start und was können die so machen und könnten tatsächlich, wenn, ja, du hast schon gesagt, wenn das vielleicht im Teamgefüge auch einfach ein bisschen besser laufen würde, dann vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben stehen. Ja, jetzt wird es mich aber tatsächlich mal, wo wir jetzt die jeweils ersten vier Teams aus den beiden Conferences ein bisschen durchgesprochen haben, würde mich tatsächlich mal an dieser Stelle interessieren, wer sind denn deine größten Enttäuschungen bisher in dieser Saison?
Also zum einen gehen wir wieder zurück in den Osten und da sprechen wir tatsächlich über ein Playoff-Team und das sind für mich die Philadelphia 76ers, die auf einem für mich enttäuschenden sechsten Rang stehen mit 39 Siegen und 26 Niederlagen. Natürlich kommt Philly in die Playoffs, aber dann stand jetzt einfach in der ersten Runde für mich nach einem K.O. aus gegen die Boston Celtics, weil dieses Team auswärts einfach unheimlich schwach ist. Ich glaube, die hatten mittlerweile eine Streak von 11 verlorenen Auswärtsspielen in Folgen, also 9 waren es auf jeden Fall mal. Also da funktioniert es hinten und vorne nicht. Eigentlich schaut man auf diese Starting Five, dann ist das mit die Beste in der ganzen NBA. Ben Simmons, Josh Richardson, Al Horford, Tobias Harris und Joel Embiid. Die müssten eigentlich jeden Gegner in der Starting Five zumindest vom Feld fegen. Aber es funktioniert einfach nicht in Philadelphia. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es vielleicht dran, dass Brett Brown doch nicht der Coach ist, von dem man sich das vertraut? Liegt es vielleicht aber auch einfach dran, dass die beiden Superstars, Ben Simmons und Joel Embiid, einfach aufgrund ihrer Stärken bzw. ihrer Schwächen einfach nicht zusammenspielen? Denn man weiß es, Ben Simmons hat alles, aber keinen stabilen Wurf von draußen. Deswegen braucht er Platz in der Zone. Wer braucht noch Platz in der Zone? Joel Embiid. Die beiden stehen sich dann sehr oft im Weg. Und deswegen dysfunktional bei Philadelphia. Ich habe gedacht, man kriegt die Probleme im Griff, aber das ist auf jeden Fall meine größte Enttäuschung in dieser Saison.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Vielleicht nicht unbedingt meine größte Enttäuschung, die kommt nachher noch, sondern es ist eine sehr, sehr große Enttäuschung und ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Ben Simmons, weil er gefällt mir einfach nicht, muss ich sagen. Also es gefällt mir einfach nicht, was er auf dem Platz macht. Er hat überhaupt gar keinen Dreier so, ne? Also das ist halt wirklich so eine Sache. Klar, du musst nicht jeden Dreier treffen. Du kannst auch mal, weiß ich nicht, ein paar Spiele mit 30% Dreierquote abschließen, aber sorry, Ben Simmons ist letztens gefeiert worden, weil er in seinem, wie lange spielt der Junge jetzt schon in der NBA? 4 Jahre oder so? Weil er in seinem dritten Jahr irgendwie seinen ersten Dreier getroffen hat, wo ich mir so denke, Alter.
Ja, natürlich.
Sind wir in der NBA oder irgendwo in, weiß ich nicht, so, weißt du, wie ich meine? Also, sorry, das kannst du halt in der NBA nicht bringen. Um dann halt eben gleichzeitig so hochgejubelt zu werden, das ist für mich ein absolutes Unding. Dann müssen sie lieber gucken, dass sie Ben Simmons endlich loswerden und dass dann eben genau diese Probleme, die du schon geschildert hattest, ja, dass sich Ben Simmons und Joel Embiid da so ein bisschen auf den Füßen stehen, dass sie das dann vielleicht so in den Griff bekommen, wobei du ja auch sagen musst, dass Joel Embiid halt einfach auch ein bisschen Glasknochen ist. Ja, der Typ ist halt auch irgendwie andauernd mal hier ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen, dort ein Wehwehchen. Und Das könnte dir natürlich schon wehtun, wenn du dann keinen von beiden mehr am Start hast.
Ja, stimmt natürlich. Philly muss sich entscheiden, bin ich ganz ehrlich der Meinung. Einen davon muss man behalten und den muss dann gebaut werden. Beide haben halt ihre Stärken. Also ganz das NBA-Niveau kann man Ben Simmons ja auch nicht abstreiten, denn wer ohne Wurf in der Rookie-Saison 16, 8 und 8 auflegt, der macht schon was recht Gutes. Natürlich, also worauf ich da noch hinaus will, wie er gefeiert wurde, als er in der Preseason gegen Shenzhen seinen Dreier trifft und alle plötzlich ausflippen, das zeigt ja schon, dass sein Dreier einfach eine Witzfigur ist. Dennoch sein Drive zum Korb finde ich sehr gut, seine Spielintelligenz ist ja auf jeden Fall da und vor allem sehr, sehr unterschätzt seine Defense. Also einer der stärksten Verteidiger für mich im All-NBA Defensive First Team, auch wenn jetzt noch viel zu früh ist für die All-NBA-Teams, aber er spielt eine wirklich starke Defense. Bei Joel Embiid, der Mann ist in der Zone einfach eine Wucht. Und deswegen nervt es mich wahrscheinlich einfach so sehr, weil beide so, so talentiert sind und es einfach nicht auf die Platte bringen, irgendwie mal an sich zu arbeiten. Ja, auch einfach Joel Embiid halt, dass er einfach mal sein Essen in den Griff bekommt. Also vielleicht hat es auch deswegen mit Jimmy Butler nicht so gut funktioniert, weil Joel Embiid einfach direkt vor Jimmy Butler viel zu viele Donuts gefuttert hat. Ansonsten vielleicht noch eine kleine Enttäuschung für mich sind die San Antonio Spurs. Auch wenn man natürlich auf den Kader blickt und denkt, die sollten eigentlich nichts mit dem Playoff zu tun haben. Genau das haben sie auch. Aber ich habe irgendwie trotzdem immer noch auf das Spurs-Wunder gehofft.
Weißt du, was für mich eine Enttäuschung ist?
Ja.
Wenn Podcasts in die Werbung schalten.
Oh oh.
Und weißt du, was wir jetzt machen?
Was machen wir denn?
Wir machen mal eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder hier beim NBA Midseason Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Ich glaube, ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor. Und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir wieder zurück hier von unserer kurzen Pause der NBA Midseason Podcast bei meinsportpodcast.de. Und wir haben jetzt schon einiges an Weg hinter uns gebracht. Ja, wir haben darüber gesprochen, wie die bisherige Saison so gelaufen ist. Ja, wir sind am 11. März quasi stehen geblieben. Seitdem ist das so ein bisschen dieser Status quo in der Liga. Aber was vor dem 11. März passiert ist, haben wir mal so ein bisschen rekapituliert im ersten Teil. Dann haben wir über unsere größten Überraschungen, Enttäuschungen geschrieben. Und wir wären ja jetzt momentan schon in den Playoffs. Ja, also wir hätten jetzt schon gar keine Saison mehr. Die Saison wäre jetzt momentan Stand 2. Mai abgedreht. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch noch über die NBA Awards sprechen, die ja, wie wir alle wissen, wie immer Regular Season Awards sind. Insofern hätten die Playoffs da sowieso nicht mehr mit reingezählt. Und wir können in aller Ruhe von der bisherigen Saison darüber reden, wer welchen Award gewinnt. Und ich würde mal sagen, Daniel, willst du mal anfangen?
Ja, aber wir müssen die erste Frage der Awards natürlich noch klären. Wie gehen wir vor? Gehen wir von Lowlight zu Highlight oder beginnen wir gleich mit einem Bang? Wir können aber auch so ein Mittelding machen.
Ich bin ja prinzipiell der Fan von Lowlight zu Highlight zu gehen.
Okay, dann beginnen wir mal ganz, ganz langweilig. Wer ist denn für dich Coach of the Year?
Coach of the Year habe ich Nick Nurse. Ja. Punkt. Alleine, weil er halt eben mit seinen vielen Verletzungen, kein Kawhi und so weiter und so fort, Nick Nurse, Punkt.
Ja, kann ich nichts zu zustimmen. Wir haben über die Toronto Raptors im ersten Teil schon geredet, warum die für uns so stark sind. Und auch da habe ich erwähnt, ein großer Teil ist Coach Nick Nurse. Also da können wir einen Haken dran machen.
Sehr schön. Dann machen wir doch mal weiter mit Sixth Man of the Year, oder?
Gerne.
Willst du anfangen?
Okay, ja, nachdem du ja gerade deinen Coach gesagt hast, Sixth Man of the Year, auch da, wir haben eigentlich zwei Anwärter, die immer dabei sind, Lou Williams und Montrezl Harrell. Mein großes Problem mit den beiden ist, die nehmen sich so gegenseitig die Rolle ein bisschen weg und deswegen, ich habe auch keine Lust, zum dritten Mal in Folge Lou Williams zu nehmen, deswegen, ja, es ist für mich Dennis Schröder dieses Jahr. 19
nein,
Punkte.
Nein!
4 Assists. Es muss für mich Dennis Schröder sein.
Für mich doch auch, aber ich dachte tatsächlich, dass du was anderes hast. Verdammt. Ja, Dennis Schröder, absolut. Die meisten Punkte von der Bank, 19 im Schnitt, drittbester Scorer bei OKC, können wir auch einen Haken hintermachen. Gibt es eigentlich nicht arg viel anderes zu diskutieren. Ja,
ja.
Dennis Schröder.
Wäre ja auch einfach cool mal, wenn es nach Detlef Schrempf der zweite Deutsche dann mal wieder gewinnt. Okay, dann gehen wir, ich denke, wir gehen in die Defense, der Defensive Player of the Year. Ein immer sehr, sehr schweres Unterfangen in jedem Jahr.
Ja, absolut. Und es gibt eigentlich zwei Anwärter in dieser Saison. Der eine ist Anthony Davis und der andere ist Giannis Antetokounmpo. Jetzt ist halt die Frage der Fragen, wer von uns beiden wen genommen hat. Ich habe mich in dem Fall für Giannis Antetokounmpo entschieden, weil es halt wirklich geil ist, was er diese Saison zeigt. Und ohne ihn wären die Bucks auch definitiv nicht da, wo sie jetzt momentan stehen. Sowohl offensiv als auch defensiv muss man halt einfach sagen, dass Giannis die Milwaukee Bucks so dermaßen gut macht. Deswegen hat er auch diesen Defensive Player of the Year Award in meinen Augen absolut verdient.
Ich finde es interessant, dass du dich zwischen den beiden Spielern entschieden hast und kein Wort über Rudy Gobert verloren hast.
Nein, das ist genau das Gleiche wie mit Lou Williams. Ich will nicht zum 10. Mal in Folge, dass Rudy Gobert Defensive Player of the Year wird.
Ja, aber man kann es ihm eigentlich auch nicht abschreiben, denn Rudy Gobert macht halt das, was er gut kann, nämlich die Zone zu. Aber wir lassen das wirklich weg mit dreimal in Folge. Also ein Threepeat will auch wirklich niemand sehen. Ich gehe mit Anthony Davis. Einfach nur, dass wir mal nicht die gleiche Meinung haben. Und ich denke, Anthony Davis wird offensiv nicht genug gefordert. Deswegen darf er defensiv sich seine Auszeichnung abholen.
Und ich meine, so viele Defensivspieler hast du halt einfach nicht bei den Lakers. Muss man ganz ehrlich sagen, glaube ich, oder?
Ja, das eben deswegen und trotzdem einer der besten Defense der Liga zu sein. Ich meine sogar die beste Defense der Liga. Oder stellen die mittlerweile wieder die Milwaukee Bucks? Da bin ich gerade nicht ganz drin. Ich habe Basketball Reference auch nicht offen. Aber dennoch, Anthony Davis hält es gut zusammen. Deswegen mein Defensive Player of the Year.
Alles klar. Dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir ja schon mal die Lows und Lowlights erledigt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal über zum Most Improved Player of the Year und heben uns den Rookie und den MVP noch ein bisschen auf, oder?
Ja, so hätte ich es auf jeden Fall auch gemacht. Dann fange ich einfach auch ganz deutlich mal an. Es war für mich auch wieder ein Zweierrennen. Am Anfang der Saison dachte ich, es wird wieder Pascal Siakam, sage ich ganz ehrlich. Er hat es ja letztes Jahr gewonnen, aber so wie er am Anfang der Saison durchgedreht hat, dachte ich wirklich, er wird es wieder. Das hat sich dann aber für mich doch ein bisschen gelegt. Und ich muss mich zwischen zwei Spielern entscheiden. Beide zum ersten Mal All-Star in diesem Jahr. Es ist nicht Domantas Sabonis. Meine Entscheidung liegt zwischen Brandon Ingram und Jason Tatum. Beide spielen eine richtig starke Saison. Beide wurden, ich sag jetzt mal, zum Rollenspieler, zum besten Spieler ihrer Mannschaft. Und ja, ich sehe Jason Tatum schon besser als Kemba Walker. Beide mit knapp 24 Punkten im Schnitt. Ich gehe einfach aufgrund des besseren Teams mit Jason Tatum.
Ich habe tatsächlich auch überlegt, Jason Tatum zu nehmen, habe mich dann aber doch für jemand anders entschieden und jetzt haben wir dann auch endlich mal wieder so ein bisschen die Diskussion, denn ich habe nämlich einen Spieler, den du gar nicht aufgeführt hast jetzt gerade eben so. Ich habe mich beim Most Improved Player für, warte, Trommelwirbel, Bam Adebayo entschieden.
Wusste ich, das war klar.
Es ist halt einfach, ja, wie gesagt, also es ist einfach, ich kann es jetzt nicht mit Zahlen untermauern oder so, aber es ist einfach ein Gefühl, dass Bam Adebayo das Basketballspielen gelernt hat jetzt in dieser Saison beziehungsweise zu dieser Saison. Und es gefällt mir einfach so extrem gut, was Bam Adebayo da zeigt auf dem Court. Ist auch der, ja, wahrscheinlich nach Jimmy Butler zweitbeste Spieler bei den Miami Heat momentan. Deswegen muss ich halt ganz klar sagen, in meinen Augen Most Improved Player of the Year, Bam Adebayo von den Miami Heat.
Kann ich auch voll nachvollziehen. Bam spielt eine wunderbare Saison, hat genau das gemacht, was von ihm erwartet wurde, nachdem man Hassan Whiteside weggeschickt hat. Da macht es wirklich stark. Auch zum ersten Mal All-Star geworden in diesem Jahr, also mehr als nur verdient. Okay, wenn wir uns jetzt nicht einig sind, bin ich sehr, sehr enttäuscht. Rookie of the Year.
Zion Williamson.
Ah, Mist.
Nein, natürlich nicht. Ja Morant, es kann keinen anderen geben. Ich finde es immer so witzig, wie extrem viele US, nennen wir sie mal in Anführungszeichen, Experten auf Zion Williamson gehen. Ich habe da letztens erst kommentiert, dass der Typ gefühlt 5 Spiele gemacht hat in dieser Saison. Es sind 19, ja. Ja Morant hat bis auf, ich glaube, 5 Spiele, alle Spiele in dieser Saison gespielt. Und dann kommt dieser absolut overhypte Glasknochen Zion Williams plötzlich ins Spiel, spielt seine 19 Spiele und ist dann plötzlich hier bei sau vielen Experten immer noch in Anführungszeichen der Rookie of the Year. Ich meine, sorry, aber was ist denn das? Nur weil er vor der Saison gehypt wurde, ist das für mich kein Grund, die grandiose Leistung von Ja Morant, und ich meine, wir haben es ja vorhin schon gesagt, bei unseren Überraschungen und den Memphis Grizzlies, dass die halt eben hauptsächlich wegen der verdammt guten Leistung von ihm dastehen, wo sie jetzt stehen, auf Platz 8, und dass er eben dieses Team in Richtung Playoffs führt und geführt hat. Deswegen kann es in meinen Augen da keinen anderen geben als Ja Morant.
Mein Rookie of the Year, ganz klar, Eric Pascal von den Golden State Warriors. Nein,
natürlich wusste nicht. Ich.
Ich kann deine Argumentation bei beiden total nachvollziehen. Zion Williams spielt halt aber schon trotzdem für seine 19 Spiele sehr, sehr stark. 23,6 Punkte. Das ist schon krass für seine Glasknochen halt auch. Er kam ja in die Liga und hat sofort dominiert. Dennoch, wer zu dem Zeitpunkt noch keine 20 Spiele gemacht hat, der darf nicht Rookie of the Year werden, sondern es ist selbstverständlich Ja Morant. Da gibt es auch keine Diskussion. Es ist, wie ich finde, ein guter Rookie-Jahrgang dieses Jahr. Man hat viele wirklich gute Spieler, die sehr gut funktionieren. Ein Kobe White, ein Kendrick Nunn, Tyler Hero, machen wirklich alle was Gutes. Aber Ja Morant macht was Krasses dieses Jahr, und das sehe ich einfach so.
Absolut.
Und er macht es wirklich super. Er führt das Team an, 18 Punkte, 7 Assists, legt einfach auch gute Zahlen auf. Also da will man die Zahlen ja auch gar nicht kleinreden. Deswegen, es darf keine andere Wahl geben als Ja Morant. Okay, es geht um die Frage aller Fragen. Ist es bei dir knapp, wer der MVP ist, oder hast du dich doch sehr deutlich entschieden?
Es ist sehr, sehr deutlich bei mir, wer der MVP ist. Es kann in meinen Augen eigentlich fast nur einen MVP geben.
Ja,
die andere Person, die du, glaube ich, also ich glaube, wenn ich jetzt mal wieder so ein bisschen orakeln würde, dann würde ich sagen, dass die Entscheidung bei uns beiden zwischen LeBron und Giannis abläuft.
Ja.
So. Und mein MVP ist Giannis. Nicht, weil ich irgendwie, gut, ich habe so ein bisschen eine Abneigung gegen LeBron, das gebe ich offen zu. und ich habe auch eine Abneigung gegen die Lakers. Wie gesagt, ich bin Celtics-Fan, aber das spielt da alles nicht mit rein. Ich habe es vorhin schon beim Depoy gesagt. Giannis Antetokounmpo macht einfach so eine krasse Saison. Ich habe es mir mal angeguckt, letztens zum Spaß. Sobald Giannis drin ist, läuft es bei den Milwaukee Bucks. Wenn Giannis nicht drin ist, dann läuft es nicht. Und er macht halt wirklich jedes Spiel konstant seine gute Leistung. Und das muss einfach in meinen Augen honoriert werden. Deswegen kann es in dieser Saison keinen anderen als Giannis Antetokounmpo geben.
Er ist der beste Spieler vom besten Team. Er ist noch mal besser geworden, als es im letzten Jahr war. Ich gehe da gerne mit der These, if you want to be the MVP, beat the MVP. Und das hat dieses Jahr niemand geschafft. 30 Punkte, 14 Rebounds und 6 Assists im Game. Dazu noch eine unfassbare Defense. Und das in 30 Minuten Spielzeit. Er spielt 30 ja. Minuten pro Spiel und dominiert in diesen 30 Minuten die komplette Liga. Er ist der beste
Absolut.
Spieler der Liga momentan. Also er ist vielleicht nicht der beste Spieler, da sehe ich immer noch LeBron, aber er ist ja. der MVP in dieser Saison und der Liga. Und Leute, die jetzt sagen, James Harden soll damit rein, weil er Topscorer ist, geht weg.
Bullshit.
Das war letztes Jahr schon keine Diskussion und ist dieses Jahr sogar noch eine viel kleinere Diskussion. LeBron, ich kann den Case verstehen, aber ich kann nicht verstehen, dass Leute ihm eine Chance geben. Man kann ihn gerne in den Topf werfen, aber mehr auch nicht.
Absolut. Und vor allem muss man ja auch immer sehen, wir suchen in der MVP-Debatte, suchen wir nicht den GOAT. Ja?
Richtig.
Der GOAT unserer Zeit, das ist unbestritten LeBron James. Gar keine Frage. Das ist der beste Spieler dieser Liga momentan und wird das auch bleiben, bis er aufhört, denke ich mal. Es geht um den Most Valuable Player. Und wenn wir uns das angucken, Most Valuable Player übersetzt wertvollster Spieler für sein Team. Und wie gesagt, ohne Giannis Antetokounmpo können die Milwaukee Bucks nicht gewinnen. Und sie stehen da, wo sie jetzt stehen, auf Platz 1 der Liga, 53 Siege, 12 Niederlagen und genau das ist eben der Verdienst von Giannis Antetokounmpo. Und da hast du halt eben natürlich als LeBron James auch das Problem, dass du dann eben einen Jungen wie Anthony Davis hinter dir stehen hast, der dir da nochmal so ein bisschen das Glory abnimmt, in Anführungszeichen. Ja, weil du bist halt eben nicht alleine dafür verantwortlich, dass die Lakers da stehen, wo sie jetzt momentan stehen. Und genau das ist halt eben bei Giannis Antetokounmpo der Fall. Ohne Giannis würden die Milwaukee Bucks viel, viel weiter unten stehen und deswegen ist Giannis Antetokounmpo der Most Valuable Player of the Year in der NBA für die Milwaukee Bucks.
Da lässt sich nicht mehr dazu sagen. Giannis spielt einfach eine Wahnsinnssaison, bringt sein Team dahin, wo es hin muss, nämlich an die Spitze der Tabelle, dominiert vorne wie hinten. Deswegen darf es da keine Sache geben. Und wie du es gesagt hast, wir suchen nicht den besten Spieler der NBA der letzten Jahre, sondern wir suchen den besten Spieler dieses Jahres. Ja, das ging dann doch sehr flüssig rüber, die Awards auf jeden Fall. Wir waren uns dann doch häufiger einig, als ich gedacht hätte.
Wir hatten jetzt zwei unterschiedlich, glaube ich, ne? Wir
hatten ja, genau.
Den Defensive Player unterschiedlich und den Most Improved Player hatten wir unterschiedlich.
Genau, der Rest hat gepasst.
Wunderbar. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Ja, dann würde ich mal sagen, wollen wir nochmal einen kleinen Ausblick wagen, oder? Wie geht's weiter in der NBA? Kann man das schon so ein bisschen sagen?
Ja, lass es uns gern auf jeden Fall tun, denn der Ausblick, der wird auf jeden Fall schwierig, denn ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es gab ja so viele lustige Ideen, wie gespielt werden soll. Am besten fand ich die Idee, beide Conferences werden auf ein Kreuzfahrtschiff gepackt und man spielt die Saison auf dem Kreuzfahrtschiff zu Ende. Das war, glaube ich, eine Spaßidee, aber die fand ich ganz lustig. Aber wirklich einen Ausblick gibt es ja eigentlich noch nicht, oder?
Also es gibt jetzt so ein bisschen was, was jetzt schon fix ist. Das ist jetzt vor ein, zwei Tagen wurde eben veröffentlicht oder gesagt von der NBA auch selber, dass der Draft verschoben wird, dass die Lottery verschoben wird und dass die Combine verschoben wird. Combine und Lottery wären ja jetzt im Mai schon gewesen. Das kann natürlich nicht stattfinden. Eine Möglichkeit, den Draft stattfinden zu lassen, wäre es so zu machen, wie die NFL es in dieser Saison gemacht hat, ja, dass du eben wirklich komplett auf einen Online-Draft setzt. Es ist halt einfach nicht so attraktiv, wie wenn du irgendwo in irgendeiner Stadt, in irgendeiner großen Halle bist, mit den College-Spielern da zusammen feiern kannst und ihnen die Draft-Hüte aufsetzen kannst, so, ja. Aber ich denke mal, dass nichts an diesem Weg dran vorbeigeht. Ja, also es wird auch, selbst wenn sie den Draft jetzt in den August zum Beispiel legen würden, meiner Meinung nach sind wir auch im August noch nicht so weit, dass du große Hallen mit Menschenansammlungen zulassen kannst, guten Gewissens. Und dementsprechend, ja gut, die NBA hat gesagt, er wird wahrscheinlich verschoben, aber in meinen Augen müssten sie ihn nicht verschieben, sondern einfach nur online stattfinden lassen.
Das sehe ich 1:1 genauso. Also einen Draft im Barclays Center werden wir nicht sehen. Bin ich der vollsten Überzeugung. Dann gibt es halt keine Zeremonie. Dann gibt es halt keinen Adam Silver, der sagt, du bist the second pick. Ich weiß es nicht. Und vielleicht sehen wir da eine große Karriere und können dieses geile Schnipsel nicht mit reinbringen. Aber dann ist es halt so. Aber dann wissen die Spieler, was Sache ist. Dann wissen die Teams, was Sache ist. Und jeder ist hoffentlich trotzdem noch gesund. Deswegen, ich finde es gut, dass sie ihn erstmal nach hinten verschieben, aber arg viel weiter dürfen sie nicht mehr nach hinten verschieben. Aber wo wir ja schon beim nach hinten verschieben sind, die nächste Saison wird ja höchstwahrscheinlich, aber auch das ist ja noch nicht nied- und nagelfest, in den Dezember verschoben, also nochmal 2 Monate nach hinten, um einfach die jetzige Saison normal weiterspielen zu können und da nicht in Kollision zu kommen mit dem nächsten Jahr. Aber ja, die größte Frage, die haben wir uns ja noch gar nicht gestellt. Wie geht's denn jetzt weiter? Einfach mal kurz deine Meinung. Denkst du, es geht direkt mit Playoffs weiter? Denkst du, es gibt irgendein Format, die Regular Season noch fertig zu spielen? Was siehst du da am realistischsten?
Jedes Team wählt einen Spieler aus und wir machen die Saison als Horse Competition fertig.
Aber bitte diesmal normal produziert und nicht den Quatsch, den ESPN gemacht hat.
Ja, also ich muss sagen, es war ein ganz nettes Format, es war witzig, es hat uns alle wieder irgendwie so zurückgebracht auf die Zeit, wo wir irgendwie noch Horse auf dem Freiplatz gespielt haben und so weiter und so fort. Aber sorry, da sind YouTube-Formate, die mit dem Toaster aufgenommen werden, besser produziert als das qualitativ, weil es war halt einfach, ja, du hast Lags drin gehabt, du hast teilweise die Leute nicht gesehen, hast die Leute wieder nicht verstanden und so weiter und so fort. Und ja, keine Ahnung. Also es war eine ganz witzige Idee, so für zwischendurch. Aber wenn sie das intensivieren wollen, ich fände es zum Beispiel tatsächlich ganz witzig, eine Horse-Competition beim All-Star-Day zu machen. Gerne. Weil es halt einfach mal irgendwie was anderes wäre. Es ist halt eine witzige Geschichte auch irgendwie. Und es geht ja auch vor allem relativ schnell, wenn du sagst, keine Ahnung, wir suchen unsere vier Spieler aus, die dann diese Horse-Competition mitmachen wegen mir. Mike Conley hat, glaube ich, gewonnen,
Weil der eine eigene Halle hatte. Also alle
haben
ja in ihre Einfahrt gespielt und Mike Conley hat eine eigene Halle.
Genau. Aber dass man irgendwie sagt, hier, wir nehmen Mike Conley als quasi NBA-Horse-Titelverteidiger. Und ich fand auch tatsächlich dieses Ding ganz cool, was sie gemacht haben, dass sie halt wirklich gesagt haben, wir nehmen ein paar aktive Spieler eben mit Mike Conley, mit Trae Young, wir nehmen ein paar Veterans mit dabei, beziehungsweise retirede Spieler mit Paul Pierce zum Beispiel. Und wir nehmen auch WNBA-Spielerinnen mit rein, fand ich ganz witzig tatsächlich, weil WNBA halt leider ja sehr, sehr wenig stattfindet irgendwie so im normalen NBA-Alltag. Aber ich fände es cool, wenn sie da eben dann vielleicht auch die Chance nutzen würden und beim All-Star-Day der NBA vielleicht die WNBA ein bisschen mit reinzubringen.
Ja, finde ich eine coole Sache auf jeden Fall, wenn die WNBA da ein bisschen mehr mit reinkommt, weil die beiden Ligen müssen Hand in Hand gehen. Also ich denke, da sind wir uns einig. Aber apropos WNBA, Respekt an die deutschen Basketballerinnen. Drei Basketballerinnen in der ersten Runde. Satu Zabali sogar Second Pick, geht natürlich, wie es für Deutsche gehört, nach Dallas. Deswegen da auf jeden Fall noch Props gehen raus an dieser Stelle. Und ich bin da voll bei dir. Eine Horse Competition im All-Star Game wäre ziemlich, ziemlich cool.
Absolut. Ja, und wir waren jetzt gerade eben stehen geblieben. Ich habe das gerade so ein bisschen gecrashed. wie geht's denn überhaupt weiter mit der nächsten Saison?
Ja, das ist die Frage. Wie kriegen wir die jetzige überhaupt beendet?
Da waren wir stehen geblieben.
Richtig. Ich sehe es also, ich denke, die Saison wird auf jeden Fall weiter gespielt. Sonst könnte sich die NBA das gar nicht erlauben. Da bin ich sehr nah an der Bundesliga quasi. Wir werden keine Fans sehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal klar. Ich denke auch, es wird ähnlich sein, wie man es bei der BBL gemacht hat. Die BBL hat sich ja dafür entschieden, ein Turnier an einem Ort auszuspielen mit 10 Teams, mit 2 Fünfergruppen jemals. Es wird, denke ich, ein neutraler Ort gesucht, an dem gespielt wird, sodass die Spieler und wichtigen Leute sich halt nicht arg zu weit wegbewegen. Ich denke, es wird die Regular Season aber auch nicht komplett fertig gespielt, weil man kann jetzt nicht sagen, wir spielen 20 Spiele an einem neutralen Ort. Das wird wahrscheinlich nochmal runtergebrochen, weil, und das habe ich auch bei der Bundesliga immer gesagt, eine sportliche Lösung findet man jetzt eh nicht mehr. Also egal, was du machst, ist es nicht mehr fair. Ganz einfach. Deswegen denke ich, die Regular Season wird so ein bisschen weiter gespielt. Vielleicht jeder kriegt noch so 5 bis 10 Spiele, dass alle die gleiche Spielanzahl haben. Vielleicht machen wir aus 82, machen wir vielleicht 73 oder 72. Und dann geht es halt in die Playoffs an diesem neutralen Ort. Das alles natürlich ohne Fans, aber das ist so vielleicht das Realistischste, was ich sehen könnte.
Absolut. Ich fände es auch zum Beispiel ganz cool, wenn sie sagen würden, wir machen noch zwei Wochen Preseason mit dazu oder so, dass die Spieler dann halt eben auch die Möglichkeit haben, ohne direkt in die Competition einzusteigen, sich nochmal so ein bisschen ans Spielen zu gewöhnen, ans 5 gegen 5 Spielen auf diesem Niveau zu gewöhnen, dass du sozusagen sagst, hier 2 Wochen noch obendrauf, die wir als Spaßspiel ansetzen, so in Anführungszeichen, können sie ja gucken, immer den jeweiligen, also erste gegen zweite, dritte gegen vierten, fünften gegen sechsten und so weiter und so fort. Und genau, ansonsten bin ich dann auch vollkommen bei dir, dann eben eine verkürzte Rest-Regular-Season und dann die Playoffs schnell durchziehen. Vielleicht können wir ja auch sogar an dieser Best-of-Seven-Ding so ein bisschen schrauben, dass wir zum Basketball-Bundesliga-Modell mit der Best-of-Five zum Beispiel übergehen. Das wird ja auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Anzahl an Spielen und auch eine ordentliche Zeitersparnis reinbringen. Insofern, ja, ich bin gespannt und vor allem bin ich auch gespannt, ab wann es dann halt eben weitergehen kann überhaupt.
Ja, also Adam Silver hat jetzt ja letztens erst angekündigt, vor Mitte Mai wird es keine Entscheidung geben. Das heißt, 2 Wochen warten ist auf jeden Fall noch angesagt.
Ja.
Und ich denke, die Preseason wäre auch eine gute Idee, weil ich glaube, den Basketball, den wir sehen würden, der wäre komplett Trash.
Absolut.
Das wäre wirklich, glaube ich, Ego-Zocke, aber mehr auch nicht.
Die Spieler haben jetzt seit 2 Monaten nicht mehr gespielt. Sie durften ja auch nicht mal die Trainingsfacilities nutzen. Die werden jetzt ja auch erst Anfang Mai dann unter strengen Auflagen wieder aufgemacht, die Trainingsfacilities. Also insofern, das wäre nicht der NBA-Basketball, den wir sehen oder den wir glauben, sehen zu können, und auch nicht, glaube ich, der Basketball, den wir sehen wollen. Insofern, ja, also es braucht auf jeden Fall noch ordentlich Vorlauf. Und dann, wenn wir noch ein bisschen weiter ausblicken, dann sehen wir schon auf die nächste Saison. Und da ist jetzt tatsächlich auch schon was raus, was die NBA da plant. Und zwar ist da momentan im Gespräch, die nach hinten zu verschieben, auf Dezember vermutlich wird da jetzt momentan beratschlagt statt Oktober. Allerdings haben wir dann halt auch da wieder das Problem, dass sich das dann halt auch wirklich durchziehen könnte. Ja, weil wenn du dann nächste Saison wieder eine komplett normale Saison spielst mit deinen normalen Preseason, mit deiner normalen Regular Season und mit deinen normalen Playoffs, dann hörst du ja, wenn du erst im Dezember anfängst, hörst du ja auch 2 Monate später so auf, ja, wie wenn du normalerweise aufhören würdest, so. Also irgendwann muss halt wirklich dann mal dieser Cut kommen, dass sie sagen, hier, gut, Freunde der Sonne, sorry, gibt nur einen Monat oder gibt einen Monat kürzer Pause für euch oder 2 Monate kürzer Pause für euch. Insofern, ich sehe das tatsächlich ein bisschen schwierig. Die Saison, klar, muss man dann, oder beziehungsweise nächste Saison, muss man dann gucken, dass man das irgendwie kompensiert jetzt mit Corona. Aber da muss man dann halt eben auch überlegen, wie man das dann in Zukunft weiter fortführt.
Vollkommen richtig. Ich denke, das wird dann auch die Lösung sein, einfach dann die nächsten 2 Off-Seasons einfach um 2-3 Wochen zu verkürzen, um die 2 Monate so halt Stück für Stück wieder reinzuholen. Allgemein war ja bei der NBA kurz vor der ganzen Corona-Sache noch die Frage, gibt es eine Reform? Also es wurde ja gedacht, aus den 82 Spielen nur noch 78 zu machen. Kommt das dann vielleicht durch? Ist jetzt zwar natürlich nicht viel, 4 Spiele pro Team, aber immerhin ist es was. Da die NBA muss sich jetzt eh ganz, ganz viele Gedanken machen. Und ich denke, nur zu sagen, die Saison wird nach hinten verschoben, ist nicht der einzige Punkt, der kommen wird. Da wird noch ganz, ganz viel passieren. Ich denke, es werden doch noch mehr Liga-Reformen kommen, die vielleicht nicht mal unbedingt was mit Corona zu tun haben. Aber jetzt sind wir schon mal in so einem Reformmodus. Vielleicht kommt da ja was. Und vielleicht profitiert dann ja die ganze Liga davon. Es waren ja auch so Sachen im Gespräch wie die Conference Finals. Da wird dann quasi wird nicht mehr gesplittet, sondern da spielen die 4 Teams so gegeneinander nach der Regular-Season-Platzierung. Auch das wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall ganz, ganz viel kommen nach der Pause.
Absolut, und vor allem, wo sie sich auch was überlegen müssen, ist halt dieses ganze Load-Management-Ding, weil du natürlich auch als Adam Silver nicht haben möchtest, das gab mir auch schon sehr, sehr häufig durch, dass Kawhi Leonard dann halt auch gegebenenfalls bei, ich meine, gut, es ist nicht nur Kawhi, aber Kawhi ist halt der bekannteste oder der es am offensichtlichsten macht mit diesem Load-Management, dass er dann halt mal eben bei irgendwelchen Primetime-Spielen nicht mit dabei ist oder so. Dementsprechend wird auch in diese Richtung was gemacht werden. Und da wäre ja dann eben auch, wie du schon gesagt hast, eine Möglichkeit, die Regular Season einfach zu verkürzen.
Genau, das wäre auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ich freue mich, wenn endlich mal was passiert. Ansonsten gibt es ja eigentlich gerade nicht so viel. Ich weiß nicht, schaust du die Jordan-Doku?
Ja, geil. Mega. Also ich finde die wirklich super, super gut. Ich bin auch schon gespannt, wenn dann jetzt am 4. Mai, also übermorgen von dem Tag aus, wo wir aufnehmen, wenn übermorgen dann die neuen Folgen kommen, 5 und 6 müssten es dann sein. Geil, also ich bin wirklich gespannt und ich verfolge diese Dokumentation wirklich gespannt und aufmerksam wie wenige Serien sonst.
Ja, das haben die schon ganz, ganz schlau gemacht, weil man wusste ja, dass es diese Doku gibt, und da hat dann ESPN natürlich gewusst, Es läuft gerade eh kein Basketball, deswegen ziehen wir das einfach alles nach vorne. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was noch kommt. Bisher war das ja alles noch recht entspannt aufgebaut, ein bisschen erklärt, ein bisschen nach hinten geschaut. Aber ich glaube, ich hoffe auch so sehr, dass der dreckige Jordan einfach mal rauskommt. Weil es ist ja kein Geheimnis, dass er jetzt nicht unbedingt der netteste Teammate war, dass er seine Mitspieler auch gerne mal rumgescheucht hat. Und wenn die Seite rauskommt, dann wäre ich sehr, sehr glücklich.
Hast du schon mitgezählt, wie oft der Isaiah Thomas als Arschloch bezeichnet hat?
Geil war aber auch einfach Horace Grant in Folge, ich glaube 3 oder 4, wo er die Bad Boy Pistons einfach als straight und dann B-Punkt bezeichnet.
Ja, Mann.
Fand ich sehr, sehr lustig. Und ey, was Jordan auch für ein Hass auf Isaiah Thomas hat, ist unfassbar.
Übel. Vor allem, keine Ahnung, so, ne? Ich meine, Isaiah Thomas hat dann ja wirklich so diese, so ein bisschen leicht versöhnlichen Worte auch angebracht da in der Doku, ne? Und und Michael Jordan wie der Elefant im Porzellanladen dreht sich einmal um und tritt alles zunichte.
Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Isaiah Thomas, man merkt halt bei Isaiah Thomas, dass er in Jordans Doku ist quasi. Er sagt, ja, er muss sich ein bisschen klein machen. Ja. So, ja, Entschuldigung, ich würde es heute nicht mehr so machen. Und Michael Jordan sieht das Video. Hier, guck, habe ich gesagt. Ich wusste, dass er genau das sagen wird.
Geil. Ja, es wird richtig gut gemacht. Ich finde es halt auch irgendwie übel sympathisch. Also, keine Ahnung. Oder auch mit Scottie Pippen dann zum Beispiel und so, weil es ja auch nicht nur die Geschichte von Michael Jordan beleuchtet, sondern halt auch so ein bisschen die Geschichte von Dennis Rodman mit beleuchtet, die Geschichte von Scottie Pippen mit beleuchtet und so. Also, finde ich schon wirklich, wirklich gut gemacht. Props an ESPN, Props an NBA-Films. Wirklich, wirklich Top-Ding.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe meine Liebe für Phil Jackson wiedergefunden. So nach dem ganzen Knicks-Fiasko ganz am Ende habe ich vergessen, was der Typ doch eigentlich für ein geiler Typ war.
Absolut Vollgas. Ja, dann würde ich mal sagen, dürfte es das gewesen sein, oder? Mit unserer Mid-Season-Review oder Übersicht, wie auch immer wir das nennen wollen. Magst du noch irgendwas sagen oder magst du noch jemanden grüßen?
Ich grüße alle NBA-Fans da draußen, die sich das natürlich hier und heute reingezogen haben. Ich grüße Domme vom Podcast Faktlos, meinen werten Kollegen natürlich nicht zu vergessen. Und ich grüße die NBA dafür, dass sie gerade jeden Tag ein Legendary Game auf Facebook published.
Ja, da würde ich mich anschließen wollen und zum Abschluss würde ich noch, du hast gerade eben schon gesagt, wir haben nämlich auch noch andere Podcasts am Laufen, auf die aufmerksam machen, wenn ihr Bock habt. Wir sind auch in anderen Sportarten noch unterwegs, wir gehen der NBA hin und wieder mal fremd und dementsprechend, wenn ihr Bock habt, mal reinzuhören, der Daniel ist bei Faktlos, das ist ein Fußballpodcast und mich gibt's häufiger mal bei Interception, dem Football Talk, selbsterklärend eben alles bei meinem Sportpodcast. Halmer.
Ach so. Halmer oder auf der Straße?
Hallenhalmer mit Helm und Pads.
Wow.
Und so einem komischen eiförmigen Ball. Ja, also wie gesagt, Faktlos, der Fußballpodcast mit Klöster und Seidel, euch absolut ans Herz gelegt und eben Interception der Football Talk. Das Ding, wo ich hin und wieder mal zu hören bin. Damit ist es für uns an der Zeit, uns zu verabschieden. Das war der Mid-Season-Podcast der NBA hier auf meinsportpodcast.de. Wir waren Patrick Rebin und
Daniel Seiler.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Und da sind wir wieder hier beim NBA Mid-Season-Podcast. Daniel Seiler und Patrick Rebin für euch am Start auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben gerade eben schon so ein bisschen die Saison rekapituliert und dann auch über unsere größten Enttäuschungen zumindest mal angefangen zu sprechen. Und Daniel, du hast gerade eben die Spurs als sehr, sehr große Enttäuschung erwähnt.
Genau, die San Antonio Spurs, man kennt's seit der, ich sag's jetzt mal, Tanking-Saison für Timmy Duncan, hat man die Playoffs nicht mehr verpasst. Das sind jetzt 22 Jahre, die der Stretch schon geht. Dieses Jahr spricht alles dafür, dass der heilige Greg Popovich seinen Kader nicht in die Playoffs führt. Man steht jetzt bei 27 Siegen und 36 Niederlagen. Das sieht schon schwer aus, da noch die Memphis Grizzlies, die momentan den achten und letzten Playoff-Platz im Westen haben, einzuholen. Deswegen natürlich eine kleine Enttäuschung für mich, aber letztendlich dann auch, wie gesagt, schaut man auf den Kader, dann findet man wirklich nicht Playoff-Kaliber, wer ist der beste Spieler. Es ist LaMarcus Aldridge, er spielt eine okay Saison, dann hat man DeMar DeRozan, er ist ungefähr ähnlich wie Ben Simmons, bietet keinen Dreier an, spielt auch nicht mehr auf seinem höchsten Niveau, auch wenn er teilweise, ich meine, im Januar und Februar brutale Zahlen aufgelegt hat, aber es reicht halt einfach nicht, wenn du zwei, ich sag jetzt mal, okaye Spieler hast, in die Playoffs zu kommen.
Ja, absolut, bin ich auch bei dir. Habe ich auch auf dem Zettel gehabt, die San Antonio Spurs. Und ich bin absolut bei dir, es wäre fatal, jetzt die Playoffs nicht zu erreichen, weil ich meine, wir wissen alle auch nicht so lange, wir wissen alle auch nicht wirklich, wie lang Greg Popovich noch macht, ja, und die letzten Jahre war es ja dann teilweise auch immer so knapp davor, dass sie die Playoffs verpasst haben. Ich kann mich noch erinnern, es war vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, wo sich dann wirklich so in den letzten 2, 3 Spielen gerade noch so auf den letzten Drücker da irgendwie in die Playoffs geflüchtet haben, wo es damals schon hieß, so, mal gucken, ob Popovichs Streak da mit dem Playoff-Content oder mit den Playoffs-Teilnahmen eventuell reißen könnte. Allerdings sind auch die Spurs nicht meine größte Enttäuschung der Saison. Ich schwanke, was meine größte Enttäuschung angeht, tatsächlich zwischen 2 Teams, und zwar auf der einen Seite die Chicago Bulls, denn ich muss sagen, das Team von den Bulls klingt auf dem Zettel nicht nach 22 und 43 und dem 11. Platz im Osten. Also, ich meine, sorry, wenn du dir das Team mal anguckst, du hast Chris Dunn, der ordentliche Zahlen produzieren kann. Ja, dann geht's weiter mit Zach LaVine, der ja auch schon mal auf einem wirklich viel höheren Niveau gespielt hat, als das jetzt momentan tut. Du hast Lauri Markkanen, der auch wirklich gut spielen kann. Du hast Otto Porter Jr., du hast Tomas Satoranski, die beide auch wirklich gute Zahlen auflegen können. Denzel Valentine hat auch schon gezeigt, dass er was drauf hat auf dem Korb. Thaddeus Young ist jetzt auch nicht der schlechteste NBA-Spieler. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach, laut dem Team, dürften sie nicht bei 22 und 43 auf dem 11. Platz im Osten stehen, sondern müssten ganz klar in Richtung Playoffs gehen. Und deswegen hatte ich sie auch tatsächlich vor der Saison eigentlich als fixen Playoff-Kandidaten, was ich jetzt dann tatsächlich auch mal schön vom Zettel streichen kann. Und ja, der Contender sozusagen um die größte Enttäuschung der Saison, das sind in meinen Augen die Portland Trailblazers, denn du hast nicht mehr das Team, was du mal hattest, aber du hast halt verdammt nochmal Damian Lillard und dir jetzt auch noch Carmelo Anthony geholt, auf dem viele Hoffnungen lagen. Du hast Jungs wie zum Beispiel Trevor Ariza noch im Team, Mario Hezonja, der ja auch schon mal gezeigt hat, dass er zumindest so ein bisschen was kann. Du hast einen CJ McCollum, du hast einen Yusuf Nurkic, du hast einen Hassan Whiteside, ja, und trotzdem stehst du gerade mal auf dem 9. Platz und lässt sich da irgendwie regelmäßig von den Memphis Grizzlies dann doch wieder abwatschen, wenn es dann ins direkte Duell um die Playoffs geht. Und sie schaffen es einfach nicht, sich auf den 8. Platz da irgendwie noch drauf zu würgen, sondern sind für mich halt auch sowieso kein 8. Platz eigentlich, sondern eher ein 6. Platz mindestens im Westen.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also zuerst mal kurz zu den Chicago Bulls. Natürlich ein Team, was gespickt ist mit Talent. Das lässt sich tatsächlich so sagen. Dann natürlich kann man noch Coby White ansprechen, den sie gedraftet haben, der auch gute Zahlen bisher aufgelegt hat. Ich glaube, 2 30-Punkte-Spiele in Folge, hat den Bulls-Franchise-Rekord für 3 in einem Spiel gebrochen. Nee, das war Zach LaVine. Aber Coby White eigentlich dann auch noch. Sind halt komplett kackige Coaches, muss man leider einfach so offen und ehrlich sagen. Also das funktionierte einfach nicht, und bei den Bulls passiert ja auch gerade ganz, ganz viel im Hintergrund, haben jetzt ja einen neuen GM, haben einen neuen Executive of Basketball Operations, Gar Foreman und John Paxton sind weg, vielleicht passiert da jetzt was in Zukunft bei den Chicago Bulls, dieses Jahr, ja, wie du es gesagt hast, es wäre mehr drin gewesen, auf jeden Fall mit dem Kader. Und bei den Portland Trailblazers ist halt auch so eine Sache. Die haben sich in den letzten 2 Jahren sind sie 2-mal Dritter geworden im Westen nach der Regular Season, und keiner wusste eigentlich, warum so recht. Dieses Jahr stehen sie bisher auf Platz 9 und keiner weiß, warum so recht. Denn irgendwie hat sich beim Team, es ist ja nicht unbedingt schlechter geworden. Also ich finde, wenn Yusuf Nurkic wieder zurückkommt, dann könnte das Team wieder gut funktionieren. Er fällt ja immer noch aus. Mit seiner Verletzung hat seit 1,5 Jahren, glaube ich, kein Spiel mehr gemacht. Dann hat man vor der Saison für Hassan Whiteside getradet, was vielleicht auch nicht die beste Idee war, denn ja, ich bin auch einfach kein Fan von Hassan Whiteside. Carmelo Anthony hat natürlich wieder ein bisschen versucht, Stimmung reinzubringen, aber war halt auch, er hat dir deine 15 bis 20 Punkte geliefert, aber irgendwie war er auch kein Plusspieler. CJ McCollum funktioniert dieses Jahr auch nicht mehr so gut, wie man es gewohnt ist, und da ist der Westen dann halt auch einfach zu stark und bietet Portland keine Chance, da irgendwie in die Playoffs zu kommen. Natürlich, jetzt sind es nur drei Siege auf die Memphis Grizzlies. Also die Möglichkeit wäre noch da, wenn die Saison normal weitergespielt wird. Aber eigentlich stimme ich dir da komplett zu. Sollte Portland vom Talent her und vom Team her ein sicheres Playoff-Team sein und muss nicht strugglen, irgendwie noch reinzukommen. Ansonsten vielleicht noch eine Kontroverse, bevor wir zu den positiven Überraschungen kommen. Wie siehst du dieses Jahr die Houston Rockets? Natürlich das Experiment zwischen Harden und Westbrook funktioniert's nicht. Beide haben quasi ihre Streaks momentan. Also Harden war am Anfang der Saison besser, jetzt wurde Westbrook langsam besser. Man steht auf einem 6. Platz im Osten. Im Westen natürlich. Denkst du, das geht in den Playoffs eher besser oder ist das Team da schon richtig, wo es steht?
Also ich muss sagen, ich finde, dass das Team da absolut richtig ist, wo es jetzt momentan steht. Natürlich hast du auf dem Papier auch wieder die Spiele, du hast gerade eben schon angesprochen, mit James Harden, mit Russell Westbrook, die zumindest nach dem, wonach die Namen klingen, dann auch durchaus mal höher stehen könnten. Aber ich war mir von Anfang an unsicher, ob das wirklich funktioniert, weil du hast halt wirklich gerade natürlich mit James Harden einfach einen extremen Ego-Zocker am Start. Dann natürlich Russell Westbrook, der jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, so der krass teamdienlichste Spieler zu sein. Ja. Also ich muss sagen, ich finde, die Houston Rockets stehen da, wo sie jetzt momentan stehen, schon ganz richtig. Und wenn wir jetzt einfach mal angucken, momentan würden sie gegen die Denver Nuggets spielen. Ja, gut. Da könnten sie durchaus eine Chance haben, wenn beide einen guten Tag erwischen und wenn beide sich auch gegenseitig auf einem guten Tag erwischen, ja, und halt eben mal vor allem James Harden. Also ich muss dazu sagen, ich bin absolut kein James Harden-Fan. Für mich ist es zwar nice to have, wenn du, keine Ahnung, 40 Punkte machst, aber wenn du halt für die 40 Punkte irgendwie 100 Würfe nimmst, dann sind halt die 40 Punkte auch wieder irgendwo relativ so. Dementsprechend bin ich kein großer James Harden-Fan. Gegen die Denver Nuggets können sie es, wie gesagt, schaffen, wenn sie einen wirklich guten Tag erwischen, aber arg viel weiter als über die zweite Runde hinaus sehe ich sehr, sehr schwarz bei den Houston Rockets, was natürlich auch schade ist. Haben natürlich auch sonst abseits von James Harden und Russell Westbrook ein interessantes Team am Start. Jungs wie Tyson Chandler, Isaiah Hartenstein natürlich auch mit dabei, Ben McLemore, der ja auch zumindest am Anfang seiner Karriere noch ein bisschen besser gesehen würde als das, was er jetzt zeigt, so Thabo Sefolosha, Austin Rivers, aber wie gesagt, also mehr als die zweite Runde, denke ich mal, dürfte bei den Houston Rockets nicht gehen. Und die zweite Runde eben auch nur mit Glück und mit einem wirklich guten Tag, wenn sie dann eben gegen die Denver Nuggets antreten müssten. Allerdings habe ich tatsächlich auch noch mein Team am Start bei den Enttäuschungen. Und zwar ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, dass ich das unbedingt als Enttäuschung sehe. Ich habe dieses Team am Anfang bzw. vor der Saison auch ungefähr da gesehen, wo es jetzt momentan steht. Kleiner Spoiler, es ist der 13. im Westen, ja, die Phoenix Suns, aber, jetzt kommt das große Aber, sie haben am Anfang der Saison wirklich, wirklich guten Basketball gezeigt, sodass ich mir halt echt dachte so, oh shit, das könnte vielleicht in dieser Saison sogar mal was werden mit den Phoenix Suns. Vielleicht nicht unbedingt, dass sie in die Playoffs kommen, aber zumindest, dass sie nicht wieder irgendwie so in den letzten zwei, drei Plätzen der Conference landen. Und ja, genau da sind sie jetzt. Sie sind eben drittletzter Platz, 13. in der Western Conference. Und aus diesem Anfangshoch ist halt leider auch nichts geworden. Oder wie siehst du das?
Stimme ich dir komplett zu. Phoenix eigentlich in den letzten Jahren eine drastische Verlierer-Franchise, hat seit so vielen Jahren nichts mehr auf die Kette bekommen. Also quasi seitdem dieses Trio aus Dragic, Isaiah Thomas und Eric Bledsoe aufgelöst wurde, als sie da, ich glaube 2012 war es, knapp die Playoffs verpasst haben mit 46 Siegen, ganz wild damals, funktioniert bei Phoenix einfach gar nichts. Man draftet eigentlich ziemlich kacke und man baut sich einfach keine richtige Franchise, ich sage jetzt mal, Struktur auf. Dann hatte man einen guten Spieler mit Devin Booker gepickt, um den versucht man jetzt wieder aufzubauen. Dann kommen aber Draftbusts wie Josh Jackson, den sie jetzt ja für, ich meine, einen Zweitrunden-Pick nach Memphis verscherbelt haben. Aber in dieser Saison.
DeAndre Ayton.
Ja, wenn zwei Picks danach ein Luka Doncic kommt, dann sehe ich auch DeAndre Ayton ein bisschen kritischer. Wobei, den finde ich okay, er ist noch zu kurz in der Liga, um den wirklich zu bewerten. Aber ich weiß natürlich, woher das kommt. Phoenix hat einen Big Man gebraucht. DeAndre Ayton ist ein Big Man, der aus Arizona kommt. Passt schon, ist okay. Deswegen habe ich gedacht, die Phoenix Suns könnten ja wirklich nach vorne kommen. Haben sich, wie ich finde, jetzt auch im Sommer wirklich sehr, sehr stark verstärkt. Mit Ricky Rubio, ein Point Guard, der perfekt zu Devin Booker passt. Der ihm Platz machen kann. Der ihm die Bälle zuspielen kann, wo er sie hinbraucht. Dario Saric, der einfach ein guter Zocker ist. Frank Kaminski, der zwar in Charlotte überhaupt nicht funktioniert hat, aber in Phoenix wieder ein bisschen gelernt hat, wie man Basketball spielt. Und dann der Trade für Aaron Baines, der am Anfang der Saison ja gefühlt jeden Dreier getroffen hat. Und dann wurde es eben, wie du es gesagt hast, irgendwann immer schlechter und die Phoenix Suns haben keine Spiele mehr gewonnen, was einfach sehr schade ist, weil am Anfang haben die schon richtig, richtig Spaß gemacht. Also gerade Ricky Rubio, für mich immer noch ein Spieler, dem ich sehr, sehr gern zuschaue, wenn der sein volles Potenzial ausschöpft und so spielt, wie er bei der WM im Sommer gespielt hat, dann macht das schon Spaß. Letztendlich war es dann aber auch so ein bisschen ab der Ankunft von DeAndre Ayton, dass es bei Phoenix nicht mehr funktioniert hat. Er hat ja die ersten 25 Spiele verpasst. Nee, ab dem zweiten Spiel. Das erste hat er noch gespielt, aufgrund einer Dopingsperre. Ab dann ungefähr hat es nicht mehr so gut funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an DeAndre Ayton liegt, auf gar keinen Fall. Irgendwie ist das Team auseinandergefallen. Dennoch merkt man, in Phoenix geht's wieder voran. Ich fand auch die Entscheidung, Monty Williams zum Coach zu machen, eine sehr, sehr schlaue, war sehr lange ein sehr guter Assistant Coach bei den Philadelphia 76ers. Vielleicht wird's ja im nächsten Jahr wieder was. Deswegen sehe ich die Phoenix Suns gar nicht mal so negativ.
Da bin ich absolut bei dir und ich verstehe es halt, wie du schon gesagt hast, mit diesem Team einfach nicht, wie du immer noch da unten irgendwo rumkrebsen kannst, ja, weil, wie du schon gesagt hast, es ist halt wirklich einfach absolut krass, wenn die auch wieder, das ist halt auch wieder, ja, das ist auch wieder so ein Team, was irgendwie auf dem Papier gut sein müsste, genauso wie wir es vorhin schon bei den Chicago Bulls hatten, ja, sie müssten eigentlich auch auf dem Papier gut sein, wobei ich mir halt, wenn ich mir die Phoenix Suns angucke, dann müssen die Phoenix Suns auf dem Papier, zumindest sehen sie besser aus als die Chicago Bulls in meinen Augen und stehen trotzdem weiter unten in der schwereren Conference, so, es ist halt einfach, ja, ich verstehe es einfach nicht, allein halt, du hast es schon gesagt, ja, Devin Booker, das ist so ein geiler Zocker, das ist so ein guter Basketballspieler. Aaron Baines, ja, dem haben die Celtics nachgeheult, ja, die ganzen Celtics-Fans haben Aaron Baines nachgeheult, als er gegangen ist von Boston so. Und ja, er zeigt halt einfach auch dort wieder nicht sein volles Potenzial, genauso wie es ja auch bei Boston dann teilweise am Ende halt nicht ganz gereicht hat, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Aber es ist auf jeden Fall traurig, dass die Phoenix Suns da stehen, wo sie momentan stehen. Aber bevor es jetzt hier zu traurig wird, wollen wir doch mal auf unsere größten Überraschungen der Saison bisher schauen. Und da bin ich wirklich gespannt, wen du da so am Start hast. Magst du einfach mal anfangen mit deiner ersten?
Sehr, sehr gern. Die Golden State Warriors. Nein, natürlich nicht.
Die habe ich auch.
Nee, meine größte Überraschung ist, und ich denke,
Steph Curry.
Ja, ja, das ist seine 6 Spiele, die er dieses Jahr gespielt hat, waren
sehr
alle
gut.
Super. Die größte Überraschung ist, und ich denke, da wirst du mir zustimmen, sind die OKC Thunder. Also, dass dieses Team irgendwas in den Playoffs zu suchen hat, habe ich vor der Saison nicht für möglich gehalten. Dass Chris Paul immer noch da ist, hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass Dennis Schröder sich seine Rolle so annimmt, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also wenn ich ein Was wäre, wenn für die Oklahoma City Thunder aufgestellt hätte, das wäre keins meiner Szenarien gewesen. Deswegen umso überraschender, aber umso toller, weil es macht einfach Spaß, dem Team zuzuschauen. Weil man merkt wieder, Chris Paul ist addicted to the game und einfach auch, er hat Bock auf dieses Team, er hat Bock, diese jungen Guards mit Shai Gilgeous-Alexander und Dennis Schröder einfach zu führen und zu leiten. Und deswegen meine größte Überraschung. Und sage ich auch wirklich, die größte Überraschung sind die Thunder.
Soll ich mir mal sagen?
Ja.
Ich glaube, die Thunder sind selber nicht davon ausgegangen, dass sie da stehen werden.
Das stimmt.
Weil es war ja wirklich am Anfang der Saison, gab es halt so diese, das ist so, weiß ich, kennst du das Meme mit der Autobahn? Mit dieser Autobahnausfahrt?
Ja, Ja.
Genau so war die Saison bei den Oklahoma City Thunder. Vor der Saison sind sie auf diese Autobahnausfahrt zugefahren. Diese Autobahnausfahrt mit den Playoffs und weiter geradeaus wäre es Richtung Lottery gegangen, so, ja. Und dann irgendwann haben sie sich genauso wie in diesem Meme eben dazu entschieden, die Handbremse voll zu ziehen und das Lenkrad rumzureißen und dann eben in Richtung der Playoffs zu driften. Weil es war ja wirklich am Anfang der Saison, gab es zwei Szenarien für die Oklahoma City Thunder. Szenario Nummer 1 ist das, was wir jetzt momentan sehen. Sie kommen in die Playoffs, die sind super geil, weil sie ihre Spieler behalten und weil sie versuchen, ihre Franchise zumindest in dieser Saison um die Spieler, die sie jetzt momentan haben, drum aufzubauen. Ja, sie haben ja wirklich vor der Saison haben sie ja gesagt, was, ihr habt einen Scheißvertrag, her damit, zu uns, wir nehmen den Scheißvertrag für euch und geben euch dafür einen guten Spieler von uns. So
haben sich so ungefähr 48 Picks gesammelt.
Ja, genau. Und es war ja wirklich so, wie gesagt, das war Szenario Nummer 1. Szenario Nummer 2 wäre gewesen, sie versuchen alle Spieler, die sie jetzt momentan noch irgendwo unterm Schreibtisch vom Headcoach finden oder so, keine Ahnung, man die Schreibtischschublade auf, finden da noch einen Spieler drin, man die Schublade wieder zu und der Spieler spielt in, keine Ahnung, Cleveland oder so oder Atlanta. Und das war eben Szenario Nummer 2, dass sie wirklich alles loswerden, was sie in irgendeiner Form haben, sogar die Yucca-Palme vom Chef noch verkaufen, nur um dafür vielleicht auch noch irgendeinen Late-Round-Pick zu bekommen, so. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr geil, dass sie die Möglichkeit Nummer 1 genommen haben, dass sie in Richtung Playoffs gehen, dass sie Spieler behalten, die sie jetzt auf dem Roster haben und versuchen sozusagen das Beste aus den Spielern, die du auf diesem Roster momentan findest, zu machen. Und sie machen das halt auch wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Ich habe tatsächlich vor der Saison schon gesagt, dass die OKC in die Playoffs kommen, weil du hast halt an sich wirklich ein geiles Team eigentlich am Start, so, du hast schon gesagt, gerade so Jungs wie Shai Gilgeous-Alexander macht wirklich extrem viel Spaß, hat auch schon die letzten beiden Jahre extrem viel Spaß gemacht, damals noch bei den Clippers am Start gewesen und natürlich, ja, Nerlens Noel, der erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss, Chris Paul, der durch seinen beschissenen Vertrag eben so verrufen war, ja, und so weiter und so fort. Also ich finde, die Oklahoma City Thunder machen wirklich, wirklich Spaß zum Zugucken, sind aber nicht meine erste Überraschung.
Oh, okay,
meine
krass.
Meine erste Überraschung ist auch wieder zweigeteilt. Und zwar habe ich auf der einen Seite die Miami Heat, weil, wie wir vorhin schon festgestellt haben, habe ich eben aufgrund des wenigen Vertrauens in Jimmy Butler, in Jimmy Butler, sagen wir mal, Teamfähigkeiten, bin ich davon ausgegangen, dass die Miami Heat nicht dort stehen werden, wo sie jetzt momentan stehen. Und als Vierter, so wie jetzt eben Stand jetzt gerade wäre, in die Playoffs oder in Richtung Playoffs gehen. Dementsprechend habe ich die Miami Heat da relativ weit oben und ich meine, du konntest ja auch nicht wissen, dass so Spieler wie, keine Ahnung, Bam Adebayo plötzlich das Basketballspielen lernen. Und meine andere super Überraschungsmannschaft der Saison sind tatsächlich die Memphis Grizzlies, weil, ja, sie haben Ja Morant gedraftet und ja, mir war schon bewusst, dass Ja Morant einschlagen wird, aber ich hätte niemals gedacht, dass die Memphis Grizzlies trotzdem, weil ich meine, du musst dir die letzten Jahre von Memphis angucken, ja, es war immer ja, hier so, auch genauso wie Phoenix, irgendwo so 15, 14, vielleicht mal, wenn es ganz gut gelaufen ist, der 12. Platz, ja. Aber mehr war da nicht. Und jetzt eben wirklich mit Ja Morant direkt am Anfang in die Playoffs oder Richtung Playoffs mal zu gehen und die halt wirklich auch diesen Schlagabtausch mit Portland, um diesen letzten Playoff-Platz da zu liefern und dann auch immer letzten Endes wieder als Sieger aus diesem Schlagabtausch rauszugehen, das hätte ich so nicht erwartet.
Punkt. Da gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Kurz zu Jimmy Butler. Ich hatte ein bisschen besseres Gefühl bei Jimmy Butler, weil das ist nämlich das erste Mal in seiner Karriere gewesen, dass er sich für ein Team entscheidet. Weißt du, bisher wurde er immer gedraftet oder getradet und Teams haben über ihn entschieden und diesmal hat er sich das Team ausgesucht. Deswegen dachte ich eh, dass es ein bisschen besser funktioniert. Und ja, bei den Memphis Grizzlies, was soll man sagen? Ich werde immer mehr zum Memphis-Fan. Die Grit-and-Grind-Ära war vorbei, Marc Gasol war weg, Mike Conley wurde im Sommer getradet. Eigentlich war alles so wirklich in Richtung First Pick für die nächsten 2-3 Jahre gesettelt, um irgendwie um Ja Morant und Jaren Jackson Jr. aufgebaut. Und dann kommt dieses Team raus und spielt einen Basketball, der unfassbar geil ist. Dieses Team macht wirklich so, so viel Spaß. Und man muss ja sagen, es gab ja Hindernisse für die Memphis Grizzlies. Also diese ganze Andre Iguodala-Saga, die ging an dem Team einfach vorbei. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also kurz zur Einordnung. Andre Iguodala wurde von den Warriors zu den Memphis Grizzlies getradet. Und da war eigentlich schon klar, ich will nicht für die Memphis Grizzlies Basketball spielen.
So wie es das wahrscheinlich jeder Spieler gedacht hätte, wenn er plötzlich getradet wird.
Richtig. Und dann hat er quasi die ganze Saison ausgesessen. Die Spieler wurden gefragt, was denn jetzt mit Andre Iguodala? Und Spieler wie Ja Morant oder Dylan Brooks, die auch noch nicht lange in der Liga sind, haben gesagt, keine Ahnung, aber es interessiert mich auch nicht, weil ich will einfach Basketballspiele gewinnen. Und Andre Iguodala hat sich irgendwo in L.A. fit gehalten und wurde dann halt irgendwann getradet. Das ging an dem Team aber so vorbei, weil die sich so auf Sportliche fokussiert haben. Angeführt von Ja Morant, der eine unfassbare Rookie-Saison spielt, dieses Team sehr geil führt. Jaren Jackson Jr., der sich nach seiner Rookie-Saison letztes Jahr einfach nochmal verbessert hat. Dann hat man natürlich noch Dylan Brooks, der eine gute Rolle spielt und einfach auch gute Rollenspieler gehabt. Jay Crowder, der jetzt zwar auch weg ist, aber der sich auch komplett committed hat zu dem Team. Kann vor den Memphis Grizzlies einfach nur meinen Hut ziehen. Die machen schon richtig, richtig Spaß. Auch Brandon Clark kam ja auch noch hinzu, wurde spät erst gedraftet. Dann Jonas Valanciunas. Also eigentlich auch ein tiefes Team, wenn man sich das so reinschaut. Aber die Jungen führen Memphis halt an, deswegen machen die richtig, richtig Spaß. Und ich hoffe, dass die in die Playoffs kommen, wenn es weitergeht. Ich würde es diesem jungen Team so sehr gönnen.
Hast du noch eine Überraschung?
Jein, vielleicht eine negative, also vielleicht würde ich die Orlando Magic nochmal als Überraschung nehmen, dass sie den 8. Spot im Osten klar gemacht haben. Platz ist eigentlich so gut wie safe, es sind 6 Spieler jetzt auf die Washington Wizards, aber Orlando hat auch, schaut mal auf den Kader, eigentlich gar kein so allzu großes Team. Klar, man hat Nikola Vucevic, der letztes Jahr All-Star war, der aber auch nicht mehr so gut spielt wie letztes Jahr. Dann eben Aaron Gordon, der okay spielt, Terrence Ross, der auch okay spielt, so wirklich gut. Es ist da, wie ich finde, tatsächlich niemand dabei. Und vielleicht noch eine Überraschung, auch im Osten, auf Platz 5 die Indiana Pacers mit 39 Siegen und 26 Niederlagen und All-Star Domantas Sabonis. Und das alles ja eigentlich ohne ihren Star Victor Oladipo.
Ich habe noch eine andere.
Gerne.
Yes, und zwar die Brooklyn Nets. Ja, die Brooklyn Nets. Weil ich bin nämlich einer gewesen, ich habe vor der Saison gesagt, was? Kevin Durant und Kyrie Irving in einem Team? Fuck, das geht sowas von schlecht. Also das ist noch schlechter, dieses Pairing in meinen Augen, als James Harden und Russell Westbrook. Weil mit Kevin Durant und Kyrie Irving hast du quasi, wenn du bei Wikipedia Ego-Zocker eingibst, ja, oder beziehungsweise hier in so eine synonyme Suchmaschine, ja, wenn du da Ego-Zocker eingibst, dann kommt direkt als erstes Kyrie Irving und darunter Kevin Durant. Und dementsprechend war es in meinen Augen jetzt tatsächlich sogar das Glück der Brooklyn Nets, dass beide nicht gespielt haben, beziehungsweise, ja gut, wenn einer gespielt hätte, dann wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen besser, hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen besser ausgesehen als der 7. Platz, aber beide zusammen, das funktioniert in meinen Augen nicht. Und da bleibe ich auch immer noch mit dabei, weil wir haben es immer noch nicht gesehen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich sage immer noch, dass sie sich in der Halbzeit des ersten Spiels, dass die zusammen auf dem Platz stehen, die Augen auskratzen werden.
Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Also ja, Kyrie Irving auch ja bei Brooklyn noch nicht so den perfekten menschlichen Eindruck hinterlassen. Spielerisch macht er das schon ganz gut. Ja, aber im Endeffekt ist ja Brooklyn fast das gleiche Team wie im letzten Jahr. Nur jetzt ist jetzt halt D'Angelo Russell weg, wurde durch Kyrie Irving ersetzt. Kyrie Irving hat aber nicht so viel gespielt, deswegen hat Spencer Dinwiddie mehr übernommen. Ich fand es auch sehr stark, dass sie Torian Prince aus Atlanta geholt haben für einen Draft-Pick und halt Alan Crabby, also auch das war ein guter Deal.
Kein Verlust.
Eben. Deswegen würde ich sagen, bevor wir in die zweite Pause gehen, würde ich noch meine letzte Überraschung, nämlich jetzt habe ich wieder meinen Zettel gefunden, den ich mir aufgeschrieben habe. Die Dallas
die
Mavericks.
Die Cleveland Cavaliers.
Sowieso, dass sie überhaupt noch NBA-Basketball spielen dürfen, ist schon ein Erfolg, dass diese Franchise noch nicht verkauft oder aufgelöst wurde. Aber eine Überraschung sind wirklich die Dallas Mavericks. Ich habe mir schon gedacht, dass sie besser spielen, dass sie in die Playoffs kommen, aber dass sie so souverän spielen und die Liga in der Offensive teilweise anführen. Luka Doncic spielt besser, Kristaps Porzingis ist gut reingekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Dallas Mavericks, nachdem sie so viele Jahre verloren haben, sich so stabil in den Playoff-Plätzen halten.
Absolut, bin ich absolut bei dir. Und vor allem, weil du gesagt hast, dass Luka Doncic besser spielt, finde ich halt geil, weil der Typ schon so eine verdammt hammergute Rookie-Saison abgeliefert hat. Und jetzt dann eben, dass man sagen kann, Luka Doncic spielt besser als letzte Saison, das ist schon alleine der Hammer, finde ich.
Ja, das ist ein Statement, das er da setzt. Und ich glaube auch, die Zukunft ist groß in Dallas. Also ich sehe Kristaps Porzingis auch für das nächste Jahr eigentlich nochmal besser, als dass er jetzt gespielt hat. Ich glaube, ihm tut die Pause auch nochmal ganz, ganz gut, um das Knie noch ein bisschen zu stabilisieren nach seinem Kreuzbandriss. Aber ich freue mich auf die Dallas Mavericks der Zukunft.
Absolut. Und eine Überraschung ist auch, dass wir jetzt in die Pause gehen. Nee, so eine große Überraschung ist es nicht, du hast es ja schon gesagt, aber trotzdem gehen wir in die Pause. Der NBA Midseason Podcast mit Daniel Seiler und Patrick Rebin bei meinsportpodcast.de. Wir hören uns dann gleich wieder. Bis dann.
Bis gleich.
Ich glaube ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor. Und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Triple Double. Der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de.